Gipfel der Bildung mit Jan-Martin Viada und Patrick Honecker.
Herzlich willkommen zu einem neuen Gipfel der Bildung. Wir sind Jan-Martin Viada und
Patrick Honecker. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Sag mal, Jan-Martin, wie fühlt sich das für dich an?
Wie fühlt sich was an, Patrick?
2022, das neue Jahr mit einer neuen Bundesregierung, bald mit einem neuen Bundespräsidenten. Hier könnte es vermutlich bei der männlichen Form belassen. Und natürlich mit vielen neuen Ideen in der Bildungs- und Forschungspolitik.
Ach du Patrick, ich weiß nicht. Dadurch, dass die Covid-Pandemie auch zum Jahresbeginn so prägend war, stellt sich bei mir so ein richtiges Aufbruchgefühl gar nicht ein. Ja klar, es gibt Themen, die diesem Jahr wichtig werden. Am wichtigsten ist für mich, was machen wir, damit Kinder und Jugendliche nicht zu den großen Verlierern der Pandemie werden? Eigentlich sind sie es ja schon längst.
Ja, eigentlich bräuchte es nochmal einen richtigen Schub. Eine tüchtige Erhöhung der Bildungsausgaben wäre wichtig. Aber wenn man sieht, wie viel Schulden bereits jetzt aufgenommen wurden, um die Pandemie zu stemmen.
Naja, und wer jetzt an der Bildung spart, bezahlt das dann in Zukunft oder mit der Zukunft, zum Beispiel durch weniger Innovationen und weniger qualifizierte Arbeitnehmerinnen.
Apropos Innovation, das will die neue Regierung ja ganz tüchtig angehen mit einer neuen weiteren Agentur nach Sprint, der Bundesagentur für Sprunginnovation, soll es bald DATI geben, die Deutsche Agentur für Transfer und Innovation.
Ja, und die DATI soll ja mittelfristig immerhin bis zu 1 Milliarde Euro verteilen dürfen. Also ein Drittel dessen, was die DFG, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, so an staatlichen Mitteln verteilen
Und die DATI soll mehr in die Breite gehen, regionale Projekte fördern, besonders an Hochschulen für angewandte Wissenschaften und kleinere und mittlere Universitäten.
Ja, man kann schon sagen, die Aussichten für die Hochschulen sind insgesamt recht positiv, was den Ampel-Koalitionsvertrag angeht. Von mehr Exzellenzclustern und einer BAföG-Reform bis hin auch zu regelmäßig mehr Bundesgeld auch für die Hochschullehre. Die Frage ist, schafft die Ampel auch bei der beruflichen Bildung die Trendumkehr?
Da liegt vieles im Argen, keine Frage. Deshalb muss Deutschland dieses Jahr unbedingt mal Neues ausprobieren, hat auch Armin Himmelrath im Spiegel getitelt. Und wenn das einer der renommiertesten deutschen Bildungsjournalisten schreibt, dann wollen wir es natürlich von ihm selber wissen, auf welche Neuigkeiten er hofft.
Ja, seit Mitte der 80er Jahre ist er Chronist und Kommentator deutscher Bildungspolitik, Autor diverser Bücher zu diesem Thema, schreibend, im Radio moderierend, auf der Bühne. Hallo und guten Tag, Armin Himmelrath.
Hallo, guten Tag zusammen.
Armin, erstmal zu dir. Du bist gerade auch dabei, was Neues auszuprobieren und verlässt temporär die Medien, ein Haus wie den Spiegel. Wo geht's hin?
Ja, es geht zum Wissenschaftszentrum Berlin tatsächlich. Die haben ein Journalist-in-Residence-Programm, für das ich mich beworben habe im vergangenen Jahr und habe mich sehr gefreut, als ich den Zuschlag bekommen habe, weil es natürlich eine Chance ist, mal in ein Forschungsprojekt oder ein Forschungsumfeld einzutauchen in einer Tiefe und Intensität, wie ich glaube, wir das im normalen so tagesaktuell getriebenen Journalismus selten nur hinbekommen. Also, dass man sich wirklich mal 2 Monate um nichts anderes kümmert, als um 1 oder 2 Themen, an denen man dran ist und eben nicht noch zwischendurch hier die Meldung und da die 18. Kultusministerkonferenz mit dem Beharren darauf, dass die Schulen doch auf jeden Fall offen bleiben werden und man sich einig sei und unterdessen dann schon die ersten Kultusminister abspringen und Sonderregelungen vereinbaren. Also all diesen kleinen Tageskram mal hinter sich zu lassen, das ist natürlich eine wahnsinnig attraktive Perspektive, zumal es tatsächlich auch einfach eine tolle Forschungsgruppe ist, in die ich da eintauchen darf, mit Jutta Eimdinger und Marcel Helbig zum Beispiel dabei, also wirklich 2 der renommiertesten BildungsforscherInnen, die wir in Deutschland haben. Das ist natürlich total spannend für mich, auch diese Seite nochmal wieder intensiver zu sehen.
Und bist du dann wirklich jetzt um die Ecke dann bei mir hier in Berlin? Da freue ich mich drauf. Da können wir ja dann hoffentlich, wenn Corona es zulässt, öfter mal einen Kaffee trinken gehen. Aber das, was du da gerade so hast anklingen lassen, hast du denn keine Lust mehr dann auf die aktuelle Arbeit auf den Spiegel? Das klang ja schon fast so ein bisschen so wie been there, done that, enough.
Ach nein, so lange bin ich ja auch noch gar nicht beim Spiegel so intensiv dabei, wie ich das jetzt gerade in diesen letzten Monaten oder 2 Jahren gemacht habe. Tatsächlich ist mein Arbeitsvertrag, glaube ich, jetzt ziemlich genau 2 Jahre alt im Januar. Und Nee. Also ich bin dessen noch lange nicht überdrüssig, das bestimmt nicht. Aber es ist halt einfach tatsächlich schön, mal auszutauchen oder in was anderes einzutauchen. Und es ist natürlich auch ganz sicher, also ohne, dass ich da jetzt groß Werbung für machen will oder muss, für einen Arbeitgeber schon ein ganz gutes Zeichen, wenn sie einen schon nach relativ kurzer Zeit auch mal eine solche Option ermöglichen. Ich weiß das sehr zu schätzen tatsächlich.
Mit vielen Themen kann man ja erheblich mehr glänzen als mit Bildungsthemen. Warum hat dich das Thema so gepackt?
Ach, ich kann es als Anekdote erzählen. Als ich damit angefangen habe, so im Studium irgendwann 80er Jahre oder Ende der 80er, da war das ein Thema, das war einfach nicht besonders besetzt. Also es gab so alle paar Jahre, ziemlich genau alle 5 Jahre, ich habe es mal nachgeguckt, so jede Studierendengeneration einmal einen größeren Streik und Proteste an den Unis. Das haben dann immer irgendwelche so alerten Politikredakteure abgedeckt, die dann so aus eigener Studienerfahrung von vor 10 oder 15 oder 20 Jahren dann auch nochmal was über die jungen Leute geschrieben haben. Aber es gab eigentlich keine Spezialisierung in dieser Richtung. Das galt alles als super und fertig. Und deutsche Bildungssystem, alles prima, braucht man nicht groß drüber berichten, höchstens wenn es mal ein Skandälchen gab, aber viel war da nicht. Und dann kam so Anfang der 90er tatsächlich dieses Thema journalistisch auf. Und da waren die Süddeutsche und die FAZ eigentlich die ersten, die so eigene Hochschul- oder Bildungsseiten hatten im weitesten Sinne und Redaktionen dafür oder einzelne Redakteurinnen und Redakteure. Und irgendwie bin ich da reingerutscht, weil ich auch selber in dieser Zeit noch studiert habe. Und das klappte dann auch ziemlich gut. War ein bisschen natürlich zufallsgetrieben, nie ein großer Plan. Und tatsächlich war es dann auch lange Zeit so, dass ich daran geschätzt habe, dass es kaum Abendtermine gab, so gut wie keine Wochenenddienste, keine großen Überraschungen. Ich konnte Themen auf manchmal Monate im Voraus schon festmachen und klar machen. Also keine echte Tagesaktualität, eine sehr entspannte Nische im Journalismus, wenn man so möchte. Und gleichzeitig natürlich ein total interessantes Gebiet, weil da einfach viel passiert. Es gibt viele, viele Institutionen. Das ist ein Biotop voller Kuriositäten, in dem man wühlen kann, immer irgendwelche Freaks findet, im positiven und negativen Sinne. Wir erzählen im Journalismus gerne Geschichten. Über Freaks kann man gute Geschichten erzählen. Also das war irgendwie total toll. Ich dachte, mich bezahlen.
Die Freaks mehr in der Schule oder mehr in der Hochschule? Wo sind die?
Also damals waren sie für mich tatsächlich mehr in der Hochschule. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Lateinlehrer in Münster, der, was lerntheoretisch auch sinnvoll ist, sagte, also Bewegung, Musik und Lernen gehören zusammen. Und er ließ dann seine Klasse, ich war da, glaube ich, für den WDR mal, wenn ich das richtig erinnere, der ließ dann seinen Lateinkurs an der Uni über Tische und Bänke springen und marschieren wirklich. Und die sangen dann so, ab, abs, exd, cum und sine, pro und prä, stehen mit dem. Und dann bullten alle ab, tief. Also großartige Szenen, die man da erleben darf. Oder so irgendwelche Forschenden, die wirklich so dem Klischee schlechthin des Forschers entsprachen, dicke Glasbausteine vor den Augen. Ich darf das sagen, weil ich selber so eine Monster-Dioptrien-Brille trage. Total verwuschelte Haare, so eine Mischung aus Boris Johnson und
die du nicht hast, muss man dazu sagen, Armin, du hast ähnlich viele Haare wie ich.
Ja, genau, dynamische Frisur, kann man sagen. Aber ich habe ja jetzt, also eher über die Brille, da war die Parallele. Dann so eine Frisur wie Boris Johnson, so ein Auftreten wie hier, ach, wie heißt er bei Zurück in die Zukunft, der Zeitmaschinenbauer?
Doc Brown.
Ja, genau. Also, ne, also es gab auch diese Arten von Freaks und da kann man natürlich großartig drüber schreiben. Und dann war noch jemand da, der mich dafür bezahlte, dass ich Zeitung lese. Also was für ein Luxusjob. Ich war glücklich. Und dann kam irgendwann der 6. Dezember 2001. Das war der Tag, an dem zum ersten Mal PISA-Ergebnisse veröffentlicht wurden. Und ich weiß noch, dass ich vor dieser Pressekonferenz saß, war ganz wenig los. Und ich hatte sogar noch Probleme, die Ergebnisse in den ersten Tagen unterzubringen in Redaktionen. Und dann irgendwann so 2-3 Wochen später hatten die Redaktionen kapiert, da ist irgendwie was. Und dann ging es auch wirklich sehr schnell. Und seitdem ist Bildungspolitik tagesaktuell. Und seitdem mache ich das.
Sag mal, das klingt fast so, Armin, als habe PISA dir die Bildungsidylle kaputt gemacht. Also ich glaube, zumindest für viele Kultusminister gilt das. Die haben seitdem auch mehr Stress. Aber auch der Armin Himmelrath hat offenbar deutlich mehr Stress. Und das schöne alte Bildungsdasein ist seitdem nicht mehr das alte schöne Bildungsdasein?
Ja. War eine geschlossene Frage, beantworte ich mit Ja und fertig.
Ist so. Und Und macht es trotzdem noch genauso viel Spaß?
Ja, oder? Doch. Also es macht natürlich Spaß. Und ich war heute noch auf einem Termin zwischendurch, wo ich mir was angeguckt hatte. Da ging es dann um zwei Bundesländer, die nebeneinander liegen und irgendwie unterschiedliche Regelungen haben. Und da habe ich nochmal gedacht, so ja, also dieser Bildungsföderalismus, der wird mich auch noch die nächsten 10 oder 12 oder 15 Jahre bis zu meiner Rente, wird er mich noch gut ernähren. Bis dahin kriegen die das nicht auf die Kette, das in ein problemlos und geschmiert laufendes System zu überführen. Und das ist ja letztlich das, wovon wir leben, also ihr ja auch.
Sonst hätten wir nichts mehr zu berichten. Genau. Das stimmt, vieles von dem, was du gerade erzählt hast, wie du da reingerutscht bist, das hätte ich 1:1 genauso erzählen können, bis hin zu den ersten Erfahrungen auch bei der Süddeutschen Hochschulseite und so weiter. Das ging bei mir ein paar Jahre später los, aber ganz genauso. Und es gibt noch eine Parallele zwischen uns. Du hast selber 3 Söhne. Ich habe auch 3 Söhne. Wie stark ist das, was du da berichtet
hast? Hey, ich habe 3 Töchter. Das muss ich auch mal an dieser Stelle anwenden.
Vergiss es. 3 Söhne ist was anderes, Patrick.
Naja, da kannst du gar nicht mitreden.
Ja, also das vertiefen wir dann nochmal in einem extra Podcast, was das heißt, 3 Söhne, 3 Töchter zu haben. Aber die Frage ist ja, Armin, wie ist das eigentlich? Wie subjektiv färbt das das ein, was du berichtest? Und kann man dann eigentlich als Journalist noch richtig scheinbar objektiv oder wirklich objektiv sein?
Naja, ich glaube, es gibt so ein paar grundlegende Rollen, die Menschen im Leben haben. Wenn sie denn Eltern sind oder Vater oder Mutter sind, dann sind sie das. Damit wäre ja, wenn wir das ernst nehmen würden, diesen Einwand, wäre es ja für mich quasi gar nicht mehr möglich, über alles zu reden, wo es um Generationen geht oder zu schreiben und zu recherchieren. Also das halte ich für Quatsch, weil das ist sozusagen eine Rolle, die ohnehin da ist und gegeben ist. Was natürlich stimmt, die beeinflusst einen, weil ich erlebe ja irgendwelche Einrichtungen, also ganz, ganz spezifische Institutionen mit ihren Stärken und Schwächen. Und das ist aber, glaube ich, so, wie wir das in allen Bereichen erleben. Ich kann jetzt auch, sagen wir mal, ich nehme jetzt mal ein Thema, was ich noch nie gemacht habe, über die Alters- und Rentenversorgung von Zirkusmitarbeiterinnen und Mitarbeitern schreiben. Natürlich war ich schon mal im Zirkus und habe Ideen und kenne große oder kleine Zirkusse und mag das oder nicht und finde Roncalli super oder nicht. Und dann, also das sind ja auch alles erstmal Impulse, die da sind, und Teil des professionellen Journalismus ist natürlich, solche Impulse dann erstmal zu überprüfen. Und es war ja jetzt nicht so, dass irgendwie mein Sohn irgendwie nach Hause kommt und sagt, Frau, jetzt habe ich fast einen Namen gesagt, Frau S. ist doof, du musst mal was über die machen, und dann setze ich mich hin und am nächsten Tag gibt es eine Spiegeltitelgeschichte dazu. Das ist natürlich nie so und das wird auch nie so sein. Wenn ich dann aber höre, Frau S. Hat irgendwie irgendwas gemacht, und dann höre ich das irgendwie noch 3-mal anders aus dem Bekanntenkreis, und dann frage ich vielleicht mal irgendwo an der Schulleitung nach und die sagen, ja, damit haben wir ein kleines Problem, und dann sagt mir das eine andere Schulleitung auch noch, dann wird irgendwann ein Thema draus. Aber das ist, ich glaube, so arbeiten ja alle im Journalismus, dass auch natürlich persönliches Erleben zu einem Thema führen kann. Wo ich das, vielleicht eine Anekdote, wo ich das mal am stärksten gemerkt habe, war ein Besuch bei meiner Schwester, die in der Nähe von Dresden wohnt. Und ich saß dann abends mit meiner Nichte zusammen, die damals gerade irgendwie ins Gymnasium kam, und die mir dann quasi beim Abendessen erzählte, ja, bei Ihnen sei das so, da hätten so viele Leute Englisch gewählt, als zweite Fremdsprache Französisch gewählt. Aber weil eben Nähe von Dresden, es gab noch so viele Russischlehrkräfte an dieser Schule, dass die Schule gesagt hat, zu viel Französisch und zu wenig Russisch gewählt. Wir machen jetzt eine Verlosung, wer die Französischplätze kriegt, und alle anderen müssen Russisch machen. Das journalistische Denken ist natürlich sofort, ich sehe die Schlagzeile, zwangsweise Russisch oder russischer Zwangsunterricht oder wie auch immer man das dann nennen möchte. Und dann rattert das natürlich los. Ist das jetzt ein Einzelproblem an dieser Schule? Muss ich das Kultusministerium fragen? Ist das rechtlich okay? Und das klärt man dann mit einer Internetrecherche in einer Stunde oder spricht mit einer Pressestelle. Und 2 Tage später war es dann eine große Geschichte tatsächlich.
Ist übrigens, finde ich, eine Berufskrankheit von uns Journalisten, dass wir ständig, wenn wir privat unterwegs sind, irgendwelche Geschichten sehen und dann rattert sofort wieder, was bedeutet das eigentlich und was kann man daraus machen. Ich finde mal, da muss man auch ziemlich aufpassen als Journalist, wenn man so privat unterwegs ist, nicht überall die Geschichten zu sehen und zu vermuten.
Ja, andererseits, so eine Geschichte liegen zu lassen, wäre auch fahrlässig, klar, ehrlicherweise. Ja,
jetzt mal weg von der Nabelschau so ein bisschen. Was mich interessiert, welchen Einfluss haben eigentlich Bildungsjournalistinnen? Wenn wir jetzt hier sitzen, oft geht es mir so, dass ich denke, wer macht eigentlich bildungsjournalistische Berichterstattung? Da fallen mir nicht so viele Leute ein in Deutschland. Mhm. Was ich auch ein bisschen dramatisch finde. Ne? Man sieht dauernd Jan-Martin Viada, man sieht dauernd Armin Himmelrath. Ja, dann gibt es auch noch ein paar andere Leute. Zum einen, warum sind es so wenige und welchen Einfluss haben die wenigen auf das, was auch in der Bildungspolitik geschieht?
Ja, warum sind es so wenige? Ich glaube, weil es ein Thema ist, das, wenn man tiefer eintaucht, dann eine Art von Expertise erfordert, die nicht mehr unbedingt sexy ist. Also sich mit den Schulverordnungen oder sagen wir den Schulmails in Nordrhein-Westfalen auseinanderzusetzen, die in der Corona-Krise irgendwie da regelmäßig verschickt werden. Da muss man irgendwie Schulrecht gucken, da muss man irgendwie Landesrecht gucken, beschäftigt sich mit Finanzrecht. Das sind ja erstmal keine sexy Geschichten. Und den Bundesbildungsbericht irgendwie morgens um 6 in der Frühsendung irgendwo in einem Sender so in 5 Minuten mal zu erklären, ja, das, also man muss das halt mögen, das Thema. So. Und da kannst du mit anderen Sachen, glaube ich, mehr glänzen. Andererseits, und das ist das Tolle bei diesem Thema, es ist halt eins, also es ist das Tolle und ein Fluch zugleich. Es ist halt ein Thema, von dem sich wahnsinnig viele Leute angesprochen fühlen, auch hoch emotional. Also Schule und Kinder oder Schule und Kita, das ist oder Kinder und Kita, das sind Themen, da gehen ja die Leute sofort an die Decke, wenn sie das Gefühl haben, sie werden ungerecht behandelt. Und es ist halt wie beim Fußball. Also alle wissen ja, wie wir die nächste Mannschaft aufstellen müssen, damit wir in Katar irgendwie Weltmeister werden. Wir haben 80 Millionen Bundestrainer und wir haben halt auch 80 Millionen PISA-Experten in Deutschland, die alle wissen, wie genau guter und richtiger Unterricht geht. Im Zweifelsfall reicht als Qualifikation, dass die eigene Oma eben auch mal vor 80 Jahren in der Schule war. Und das ist natürlich, hat so beide Seiten. Ja. Und gut, Bildungsthemen sind halt vielleicht in Medien sowie Bildungsthemen in der Politik, ist ein bisschen ein Randressort. Man kann in aller Regel nicht wahnsinnig hoch aufsteigen von da aus. Man muss sich immer mit den Finanzministern rumprügeln, ob man denn überhaupt handlungsmächtige Volumina bekommt, in denen man dann agieren kann. Und so ein bisschen ist das ja in den Medien auch so. Also wir müssen immer darum kämpfen, dass wir die Plätze kriegen, die guten Plätze, wo wir auch mehr gesehen werden. Anders als ein irgendwie jemand, der Berichterstattung vielleicht in der Politik macht, reise ich jetzt nicht dauernd irgendwie durch die Welt, begleite irgendwelche Fachministerinnen. Trotzdem, jetzt kann ich wieder sagen, Klammer auf, ja. Hätte ich Frau Karliczek begleiten wollen, wohin denn auch? Ins Ibbenbürener Land?
Ins Münsterland, ja.
Ja, genau. Ja. Sie hatte auf ihrem Instagram-Account irgendwie ist mir vom letzten Jahr hängen geblieben, noch irgendwie so ein Besuch bei ihrer Friseurin mal irgendwie gepostet. Ach, dann kommt die Anja Samstagmorgens, da habe ich auch Zeit, da ist noch nicht so viel los. Ja, da wollte ich auch nicht hin. Hat das die Frage beantwortet?
Ich weiß ja, nicht. Aber nicht so ganz. Also aus eigener Erfahrung, wie gesagt, es sind ja Bereiche, die ihr auch kritisiert oder die du auch kritisierst speziell, wo die Leute gar nicht so erwarten, dass da so fundierte Kritik, sage ich mal, kommt. Und da gibt es auch viele Eitelkeiten, aber auch vielleicht nicht so das Bewusstsein, dass man attackiert werden kann. Ob das jetzt Schule ist oder bei Hochschulbereich ist, wie reagieren da Menschen, wenn da mal eine scharfe Ansage gemacht wird in journalistischer Art und Weise? Habt ihr auch die Erfahrung gemacht, dass dann, oder auch speziell du, Armin, dass da ja manchmal verletzte Eitelkeiten zu überraschenden Reaktionen geführt hat?
Ja, das ist ja ganz oft so. Das ist ja fast, glaube ich, kein bildungsspezifischer Punkt. Führungskräfte, das wissen wir aus etlichen Studien, egal in welchem Bereich, sind ja zu einem überproportional hohen Anteil Narzissten. Und was passiert bei Narzissten? Entweder bist du eben auf deren Seite, dann ist alles super und die sind total charmant. Oder du gibst Kontra oder kritisierst was und dann sind sie beleidigt und manchmal so tief beleidigt, dass sie nie wieder mit dir reden oder dich für immer irgendwie abstempeln. So, das ist die Rolle, die wir eh im Journalismus haben, egal in welchem Bereich. Und das ist natürlich im bildungspolitischen Bereich auch nicht anders. Und dann gibt es wiederum auf der anderen Seite Leute, die professionell reagieren. Und es gibt welche, die dann eben nicht mehr mit dir reden oder dich wegdrücken oder ihre Handynummer, also meine Handynummer dann bei ihnen blockieren oder was auch immer. So, das schließt so ein bisschen an die Frage davor, ne? Wie viel Einfluss haben wir tatsächlich? Ja, ich meine, ich mache ja nicht bildungspolitische Berichterstattung, um eine bestimmte bildungspolitische Agenda durchzusetzen. Also ich habe ja nicht einen Plan, das deutsche Schulsystem sollte so und so aussehen. Deshalb schreibe ich jetzt und hoffe, dass das dahin geht. Andererseits habe ich natürlich schon eine Vorstellung davon und eigene Werte, was ich gut finde und was ich nicht so gut finde. Und das gehört halt einfach auch zum professionellen Prozess dazu zu sagen, ja, das muss ich auch immer wieder reflektieren und ich muss auch meine Rolle dann klar machen. Ich bin oft Beschreiber von auch von Missständen. Und das ist natürlich ein weiterer Problempunkt. Wir leben letztlich von dem, was schief läuft, nicht von dem, was richtig gut läuft. Das können wir ab und zu mal einbauen, aber eigentlich verdienen wir unser Geld ja mit Dingen, die nicht gut laufen. Und da sind wir dann sozusagen von vornherein immer in einem Grundkonflikt.
Wir leben von dem, was schief läuft, und wir selektieren auch, über was wir berichten, was schief läuft. Manches lassen wir vielleicht links liegen, anderes berichten wir. Und ich bin auch immer jemand, der sagt, ich möchte nicht die Verantwortung und den Einfluss, den wir als Journalisten haben, wegreden. Das ist oft sehr leicht zu sagen, ach na ja, wir schreiben ja nur oder wir berichten ja nur und mächtig ist die Politik oder was weiß ich, die Wirtschaft, aber wir nicht. Ich glaube, Armin, da darf man sich's nicht zu leicht machen, oder? Was den eigenen Einfluss und auch die Folgen der eigenen Arbeit angeht.
Ja, das wollte ich damit auch gar nicht sagen. Also ich wollte gar nicht sagen, dass wir keine Verantwortung haben für das, was wir tun, oder dass wir keinen Einfluss damit haben. Das ist nur der schnelle Vorwurf, der kommt. Wenn man was kritisiert, dann heißt das, du hast eine eigene Agenda und deshalb schreibst du so, wie du schreibst. Das ist nicht fair. Also das wollte ich sozusagen erstmal abräumen. Aber du hast natürlich völlig recht. Ja, wir haben eine riesige Verantwortung. Und ich weiß, dass zum Beispiel jetzt beim Übergang von Frau Karliczek zu Frau Strack-Watzinger, dass ich da natürlich geguckt habe, wenn ich Frau Karliczek bewerte. Meine Bewertung ihrer Dienstzeit fällt nicht besonders gut aus. Das ist aber eine politische Bewertung. Das ist eine total nette Frau. Also ich habe die ein paar Mal bei Interviews treffen dürfen. Es war alles also wirklich nett zuvorkommend, aber sie hat halt sozusagen bestimmte Punkte politisch verfolgt, wo ich nicht mitgehe und die ich für falsch halte oder schlecht umgesetzt halte. Sagen wir so, man kann das ja sogar noch anders bewerten, aber dann eben auch schlecht umgesetzt. Und da ist schon die Frage, was sagt man da? Also wie drückt man das aus? Und man kann ja solche Bösartigkeiten sagen wie, da kommt jetzt die Neue, na, viel schlechter als vorher kann es eigentlich nicht werden. Man kann aber auch sagen, sie zählt sicherlich, also die alte Ministerin zählt sicherlich zu den eher weniger profilierten Köpfen in der alten Bundesregierung. Für den Bereich Bildung ist zu hoffen, dass sich das ein bisschen ändert in der nächsten Zusammensetzung oder so. Also das ist immer auch, und da gebe ich dir völlig recht, ja, das hat Einfluss. Also das ist aber auch da wieder ein grundjournalistisches Problem. Genauso wie ich das eigentlich unsäglich finde, zum Beispiel Fußballspieler durch Sportjournalisten am nächsten Morgen mit Schulnoten bewerten zu lassen. Also das würde meinem Empfinden widersprechen. Andererseits, klar ist es mega attraktiv zu sagen, so, wir schreiben jetzt mal Frau Karliczek ein Zeugnis nach ihrer Amtszeit. So, und dann muss man halt gucken, wie weit gehen wir da? Wo bleibt man wirklich auf dieser politisch-inhaltlichen Ebene? Wo wird's auch doof persönlich? Und das hoffe ich, dass ich das meistens schaffe, das zu vermeiden.
Das mit dem Zeugnis war jetzt ja auch nicht aus der Luft gegriffen. Sowas gab es ja auch immer wieder, klar, dass auch Bildungspolitiker Zeugnis kriegen. Du hast Frau Stark-Watzinger erwähnt. Lass uns auch mal den Blick nach vorne richten jetzt ins Jahr 2022. Welche Hoffnungen hast du bildungspolitisch für dieses Jahr? Fangen wir ruhig mit den Hoffnungen an und kommen danach vielleicht zu den Befürchtungen.
Ja gut, die Hoffnung habe ich ja gerade schon gesagt. Ich hoffe, dass es besser wird im Ministerium. nein, also was heißt besser? Besser in dem Sinne, dass es dort tatsächlich etwas verändert. Ich hatte schon den Blick, schon den Eindruck, dass Frau Karliczek mit vielen ihrer Aufgabenbereiche doch bis zum Schluss gefremdelt hat. Also möglicherweise ist das falsch. Vielleicht fühlte sie sich mit der Wissenschaftspolitik mega wohl oder auch mit der Hochschulpolitik insbesondere. Das aber hat sich jedenfalls auf mich nicht übertragen. Und das ist sozusagen eine Hoffnung, die ich schon damit verbinde, dass es um mehr geht als um Batteriezellenforschung auf der einen Seite und auf der anderen Seite um berufliche Bildung. In dem Bereich kannte sie sich nun tatsächlich aus. Und da hoffe ich einfach auf mehr.
So. Machen wir es mal konkret. Wenn wir uns die Agenda anschauen, die bildungspolitische Agenda der Bundesregierung, Das war ja durchaus eine beeindruckende Stoffsammlung, wenn man sich das anschaut. Ja. Ist das einfach, man hat einfach mal alle gefragt und alles allen versprochen, weil man...
Nee, den Eindruck hatte ich nicht. Ich glaube, es war eher so ein tatsächlich eine zusammengetragene Sammlung von Dingen, wo ein wirklich breiter Konsens da war, da muss sich was bewegen. Und so, du sagst ja auch, eine beeindruckende Sammlung. Ja, ich hatte auch den Eindruck, da war vieles drin, was richtig ist und was wirklich auch ansteht und vielleicht auch hätte schon vorher begonnen werden.
Aber jetzt mal konkret, zum Beispiel, was soll jetzt?
Ja gut, also ich meine, der stärkste Faktor ist sicherlich der Punkt Digitalisierung. Auch deshalb mit am stärksten, weil den alle drei Parteien locker unterschreiben können. Und ich glaube, da finden sie sich zusammen und da gibt es auch keine echten, unausräumbaren Konfliktlinien. An der Stelle, das kann für die Bildungspolitik im weitesten Sinne ein echter Motor werden. Wenn die da eine schlaue Digitalisierungsstrategie hinbekommen, die irgendwie eben auch diese föderalen Absurditäten mit einpreist oder zum Teil eben auch überbrückt auf kluge Weise, da kann richtig viel kommen. So, ja, also das ist, glaube ich, was das eint die auch an ganz vielen Punkten und da gibt es nicht viel Dissens. Gleiches gilt allerdings schon mit weniger Umsetzungsoptionen sicherlich für die Föderalismusdiskussion. Also die Frage, wie stellen wir die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern neu auf? Das ist allerdings anspruchsvoller, weil das kann man natürlich erstmal vereinbaren in so einer Ampelkoalition, aber so wenn die Länder nicht mitspielen und die eigenen Provinzfürsten irgendwie dazwischen kacken, dann geht's halt nicht. Ne? Und die muss man eben mit reinbringen.
Ist nicht an der Stelle schon eine ganze Menge Luft drin, Armin? Also das ist doch genau, also man versteht jede Menge Sachen, die alle abnicken und alle richtig finden, aber von denen man eigentlich auch weiß, dass man sie vermutlich nicht wird realisieren können, aber das ist ja erst irgendwann.
Ja, aber ich glaube, da darf man auch einen Koalitionsvertrag nicht überschätzen. Also das ist ja ein in wenigen Wochen zusammengestückeltes Papier von Leuten, die vorher noch erklärt haben, mit den anderen geht das aus diesen oder jenen Gründen auf gar keinen Fall, so übertrieben gesagt. Ne? Und plötzlich müssen sie innerhalb von 6 Wochen oder wie viel sie gebraucht haben, ein gemeinsames Projekt auf die Beine stellen. Und das so sind Koalitionsverträge. Also da sind ja auch keine Zahlen drin in aller Regel oder keine hinterlegten Haushaltssummen oder sowas. Das ist nun tatsächlich die politische Arbeit, die jetzt als Mühe der Ebene vor denen liegt. Aber es ist schon sowas wie ein Versprechen. Und das ist natürlich das, wo wir dann wieder die journalistische Rolle haben, zu sagen, ja, das halte ich im Blick. Ich vergesse dieses Versprechen nicht. Ich gucke mal, was da passiert. Und wenn ich da jetzt so Signale höre, wie eben in Richtung Digitalisierung, da haben sie sich am Punkt des Versprechens Digitalpakt 2 für die Schulen ist ein bisschen leicht gemacht. Ich meine, der erste ist noch gar nicht ausgegeben. Packen sie noch ein bisschen mehr Geld drauf und schreiben römisch 2 dran. Dann hat man erstmal Ruhe an der Flanke. Ja, das beschreiben wir ja auch so, auch kritisch beobachtend. Aber zum Beispiel so Ankündigungen wie jetzt etwa für die BAföG-Reform oder sowas, das sind schon Sachen, die finde ich, die sind auch messbar und da geht es eben über reine Wortwolken oder sowas deutlich hinaus. Und im Moment fühlt es sich auch noch so an, als würde da wirklich auch schon dran gearbeitet.
Das Interessante ist ja, viele Dinge, wenn man lange wie du da Bericht erstattet, dann weiß man, vieles kommt wieder. Ja. So was wie zum Beispiel die Zusammenarbeit von Bund und Ländern, die gab es ja mal vor der Föderalismusreform, ist jetzt auch schon fast 20 Jahre her. Dann hat man versucht, damals war es noch Frau Bullmann, die ja versucht hat, einiges zu zentralisieren, einiges auch zu verändern über das Hochschulrahmengesetz. Und dann haben die Länder ja erheblich dafür gekämpft, dass sie mehr Möglichkeiten bekommen. Jetzt ist die Klasse wieder leer. Jetzt denkt man wieder, man kann doch viel enger mit Bund und Ländern zusammenarbeiten. Gibt es da so ein paar Déjà-vus, die du hast, wo du sagst, ach, das haben wir doch schon mal erlebt?
Naja, du hast ja gerade welche beschrieben, also diese Art von Zusammenarbeit, wann rufen wir den Bund dazu, wann dürfen die zahlen, wann sollen die zahlen, wann sollen sie möglichst wenig dazu sagen und trotzdem zahlen. Also diese Debatten, das ist natürlich was wirklich regelmäßig wiederkommt. Auch die Studienfinanzierung ist zum Beispiel so ein Problem. Bei der Wissenschaftspolitik habe ich das Gefühl, hat sich ein bisschen was verändert. Also da sind wir tatsächlich seit einigen Jahren doch viel konsensueller unterwegs. Und ja, man sieht das ja irgendwie an dem automatischen Aufwuchs, der erst im außeruniversitären Bereich vereinbart war, schon lange und jetzt eben auch sozusagen in die Hochschulen reinschwappt. Also da ist, glaube ich, mehr Konsens da, als das bei der Schulpolitik ist. Hat natürlich auch schlicht damit zu tun, dass Schulpolitik ja eins auf Landesebene eins der letzten Felder ist, in denen die Länder noch sehr schnell schnell so tun können, als ob sie was tun. Also sie können Polizisten einstellen oder Lehrkräfte. Und das war's im Grunde. So, und das lassen sie sich natürlich ungern aus der Hand nehmen. Und da zumal ja Schulpolitik, dann sind wir wieder sozusagen bei der Ausgangsfrage, warum ist dieses Thema überhaupt spannend, eben hochgradig emotional belegt oder belastet oder behaftet ist. Man kann damit auch ganz wunderbar irgendwelche politischen Grundpositionen zur Schau stellen, indem man etwas mehr den Elite- und Leistungsgedanken betont oder eben doch etwas weniger. Und das lässt sich alles so ganz wunderbar schlagwortartig in diesem Segment verkaufen, dass aus Ländersicht die natürlich auch blöde wären, wenn sie das irgendwie widerstandslos an den Bund abgäben.
So, und Armin, wenn du jetzt ans Jahr 2022 denkst, wo wirst du emotional? Was regt dich auf? Wo fürchtest du vielleicht, dass es nicht gut laufen wird?
Also tatsächlich die Frage, wie kommen wir eigentlich aus dieser Krise heraus im Schulsegment? Und wie schaffen wir es, die Schäden gering zu halten? Also sie zu vermeiden, wird schon nicht mehr gehen. Dazu wurden auch zu viele Fehler gemacht. Aber wie schaffen wir es, sie gering zu halten? Wo ich mich auch aufrege, ich dachte tatsächlich am Anfang der Krise, das ist auch die Chance, ein neues Bildungssystemverständnis zu entwickeln. Und im Moment erlebe ich das schon eher als so eine Art Rollback, dass so die ganzen innovativen Ideen eigentlich wieder einkassiert werden sollen, was mit der allgemeinen Pandemiemüdigkeit zu tun hat. Wir wollen wieder dahin, wo wir waren und Ruhe haben. Und das sehe ich auch in der Bildungspolitik. Und da habe ich ein bisschen Sorge vor. Also das kann eigentlich nicht das Ziel sein, zum Zustand vor dem 16. März 2020 zurückzukehren. Schon in vielen Bereichen, aber eben nicht in allem. Und mein Wunsch wäre schon, dass dass Schule in Zukunft einfach anders sein wird. Einfach zum Beispiel, weil wir digitale Lernmöglichkeiten jetzt zwangsweise quasi mal kennengelernt haben.
Das ist eine spannende Beobachtung, die ich hundertprozentig unterschreiben würde. Dass in der Krise heißt es, wir können uns jetzt nicht um die Zukunft kümmern. Wir müssen jetzt in der Krise agieren. Und wenn die Krise vorbei ist, dann sagt man, die Krise war jetzt so anstrengend, jetzt können wir auch nicht mehr an die Zukunft denken. Und dann gehen wir wieder zurück zum Status quo ante. Und das jetzt hinzubekommen, zu sagen, wie tragen wir einiges von dem Gelernten in die Zukunft und wo kriegen wir die Energie hin, das zu tun und auch die Bereitschaft in die Breite, da was zu verändern, das ist echt eine große Herausforderung. Ich bin wie du pessimistisch an der Stelle, aber wir wollen ja nicht pessimistisch enden, sondern dann sag vielleicht noch, bevor wir zum Bildungsfunfact kommen, sag vielleicht noch irgendwie etwas, was dich optimistisch macht am Ende der Pandemie.
Na, optimistisch machen mich tatsächlich in Bildungsinstitutionen, und das sind nicht nur Schulen, sondern auch Hochschulen ausdrücklich, machen mich Führungskräfte, die das als Chance sehen. Also ich mache es jetzt doch mal dann an Schulleitungen, kann man sagen, eine Schulleitung, die gesagt hat in dieser Krise, mein Ministerium hat da gar keinen, also für diese Situation gar keinen Erlass rausgegeben. Na, dann bin ich jetzt mal vorsichtig und mache nichts und warte, bis Düsseldorf oder Stuttgart oder Berlin oder wer auch immer mir sagt, was ich zu tun habe. Diese Schulen sind noch abgerockter oder kommen noch abgerockter aus der Krise, als sie vorher schon waren. Wo es geil klappt, und das macht mich wirklich optimistisch, und ich habe viele Schulleiterinnen und Schulleiter gesehen, die gesagt haben, geil, das Ministerium sagt nicht, was wir tun sollen. Okay, dann machen wir erstmal so lange, bis einer kommt und uns in den Hintern tritt und sagt, so geht's nicht, Freunde. Und das sind, glaube ich, die Institutionen, die gut rausgekommen sind. Und dann hänge ich jetzt aber doch was Pessimistisches dran. Diese Schulleitung, und das habe ich jetzt tatsächlich auch in dieser Krise erlebt, viele von denen werden relativ bald in die Schulaufsicht weiter befördert. Also die bleiben, also wer so innovativ ist und Ideen hat und sein Kollegium mitkriegt und die in einem Wochenende digital fit macht und plötzlich funktionieren Dinge, die vorher nicht funktioniert haben, auf die kriegt natürlich auch irgendwann eine Landesverwaltung auf einen Blick drauf und loben die dann weg oder holen die nach oben, was grundsätzlich ja sinnvoll ist. Und das ist dann aber irgendwie auch wieder schade, weil die aus dem Schulbetrieb, aus dem Direkten rausgehen und dann wieder so die alte Hoffnung bedient wird, wir steuern Schule von oben. Wenn die Schulverwaltung gute Leute hat und gute Konzepte, dann wird es unten richtig gut. Das haben wir nun auch schon 150 Jahre gesehen, seit den Stein-Hardenbergschen Verwaltungsreformen oder wann auch immer, dass das nicht funktioniert. Das sind ja schon jetzt schon 180 Jahre, dass das nicht wirklich funktioniert. Und das ist dann so eine Ambivalenz, mit der ich rausgehe. Aber ich würde sagen, also Hoffnung machen mir diejenigen, die die Freiräume wirklich genutzt haben und erstmal gesagt haben, wir machen.
Spannender Appell gegen die Ministerialbürokratie. Vielen Dank, Armin.
Und eine jetzt bessere Ministerialbürokratie.
So. Ja, die Bestenauslese wird ja schon betrieben. Die Besten werden direkt für die Ministerialbürokratie hineingerufen. Jetzt aber noch einmal zum Schluss. Gibt es irgendetwas nach dem Optimismus, was dich erheitert? Unser berühmter Bildungsfun-Fact an der Stelle. Und du hast schon angedeutet, es gibt eine kleine kriminelle Vergangenheit, auf die wir jetzt hinweisen wollen.
Erzähl ja, mal. Genau. Aus juristischer Sicht betone ich, dass ich jetzt natürlich nur über Dinge rede, die längst verjährt sind. Also ich habe tatsächlich eine mündliche Prüfung in Pädagogik gehabt an der Uni zum Abschluss meines Studiums. Und da ging es um die Kibbutz-Pädagogik. Das war das vereinbarte Thema. Ich habe da auch irgendwie was erzählen können und habe dann auch aus einem Buch referiert, dessen Titel mir sogar noch präsent war und konnte da irgendwie ganz schön was erzählen. Und der Prof war auch hinreichend beeindruckt und sagte dann, von wem war dieses Buch? Und dann hatte ich einen Blackout und kannte tatsächlich einfach, mir fiel es einfach nicht mehr ein. Ich konnte es nicht herleiten, nix. Und habe dann behelfsweise, weil ich, es ging um Kibbutzpädagogik, ich war auch in Israel in einem Kibbutz gewesen vorher schon mal, und habe dann einfach meinen Freund in Israel aus dem Kibbutz, Nitai Keren, benannt als Autor. Und hoffte dann, dass er nicht weiter nachfragt oder ihm das auch nicht geläufig ist. Und die Reaktion war dann sehr schön. Er sagt, ah ja, richtig, Keren, genau, der war's. Also der war's definitiv nicht, aber wir waren uns dann einig, damit lassen wir es beruhen. Darauf lassen wir es beruhen.
Sowas würde man heute schon einen akademischen Titel aberkannt bekommen.
Ja, Armin, unbedingt. Oder? Unbedingt, da wäre ich ja selber der Erste dabei, als, ne, das ist dieser messianische Angang des Konvertiten, das ist dann, wäre ich der Erste dabei, der hergehen würde und sagen, ganz böse, da muss man aber mal Vicky Plack dran setzen.
Wollte ich gerade sagen, ne, das sind diejenigen, die früher Mercedes-Sterne abgebrochen haben, die heute Mercedes fahren. Ne?
Heute selber Mercedes fahren.
Das ist so bei dir ja auch so.
Früher, ist das bei dir auch so? Fährst du heute Mercedes? Doch, du bist doch mal Mercedes gefahren.
Wir müssen BMW und andere Autos natürlich auch nennen, um mir keine falsche Werbung zu verbreiten.
Aber du bist Mercedes gefahren,
so war's doch. Ich erinnere mich.
Und bevor wir uns jetzt weiter selbst belasten, kommen wir vielleicht zu einem Ende. Wir freuen uns
an. Moment. Ich habe jetzt gesagt, dass ich da irgendwie Blödsinn erzählt habe. Patrick hat die abgesprochenen Mercedes-Sterne erwähnt. Du musst schon auch noch dich irgendwie outen, ja?
Ich habe eine astreine Vergangenheit, Armin, und kann an der Stelle als ehemaliger Schüler eines evangelischen Gymnasiums zum Grauen Kloster, ja, da habe ich über Sünden in meinem jüngeren Leben noch nicht mal nachdenken können.
Das klingt ein bisschen wie Friedrich
Merz, evangelische Schule,
ohne Helm durchs Sauerland auf dem Mofa gefahren ist.
Ja. Also ich glaube, an der Stelle kommen wir lieber zu einem Ende. Ganz, ganz herzlichen Dank, Armin Himmelrath, dass du bei uns warst. Wir freuen uns auf deine nächsten Kommentare, deine weitere Berichterstattung während des WZB weniger, aber danach dann hoffentlich wieder umso mehr eine gute Zeit da. Und ja, schön, dass Sie zugehört haben heute. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren beim unserem Gipfel und Gipfel der Bildung. Gibt's immer wieder. Der nächste kommt bestimmt bald. Wenn Ihnen was gefallen hat, teilen Sie es uns gerne mit. Wenn Ihnen was nicht gefallen hat, bitte auch. Sie können Kommentare in den Blog unter den Beitrag stellen. Sie können auch auf anderen Wegen uns einfach einen Kommentar geben, uns Hinweise geben, vielleicht auch mal Gesprächspartner vorschlagen, damit wir weiter ja solche Leute wie Armin Himmelrath oder ganz andere spannende Gesprächspartner zu uns einladen können. Ganz herzlichen Dank und in dem Sinne sage ich alles Gute und auf Wiedersehen.
Ja, sage ich auch. Und wenn der Pädagogikprofessor, der damals Armin Himmelrath, ich wiederhole den Namen, geprüft hat, zugehört haben sollte, bitte ein kleiner Hinweis an dieser Stelle. Tschüss.
Tschüss.